Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber dieses Podcasts, in dem wir Wein und Leben miteinander verbinden. Heute zu Gast ist Stefan Sedlmeier, Diplom-Sommelier, Auktionator und Geschäftsführer der Munich Wine Company. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ein Mann mit einem fast einschüchternden Weinwissen. Für mich ist er so eine Art fleischgewordene Weinenzyklopädie, die keinen Vergleich mit Google scheuen müsste. Ich spreche heute mit ihm über Kellerfunde, Auktionen und Vertrauen, über große Namen, alte Flaschen, Marktwerte und darüber, was Wein wirklich wertvoll macht. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Rudi.
Wir kennen uns ja eigentlich schon recht lang, aber meine erste Frage ist, die ich dir eigentlich so vermutlich nie richtig gestellt habe. Wie ist dein Interesse zum Wein eigentlich entstanden? Hat das mit dem Elternhaus zu tun oder kam das über einen anderen Weg?
Die Familie hat in erster Linie eigentlich immer Wein getrunken und nicht Bier, was jetzt typisch für München wäre. Und die berufliche Einschneidung zum Wein war die erste Vorlesung im Audimax in der LMU München, wo der Dekan der biologischen Fakultät unten an den vielen Reihen entlang gegangen ist, dann mit der Hand einen Strich bei den letzten zwei Reihen gezogen hat und mit einer ausschweifenden Handbewegung nach links meine, Sie könnten dann ab heute sich ein zweites Standbein aufbauen, denn Sie werden nie in Ihrem Beruf arbeiten, den Sie jetzt beginnen zu erlernen.
Das ist ja mal eine Ansage.
Daraufhin habe ich dann mit dem selbstverdienten Studium einen Job in einem Weinladen angenommen, als La Dolce Vita in München.
Okay. Du bist, soweit ich es in Erinnerung habe, früh in der Welt ziemlich herumgekommen. Welche Rolle haben Reisen, Menschen, Essen und Landschaften für deine Begeisterung für Wein gespielt?
Die Reisen als Kind und als Jugendlicher bis zum 19. Lebensjahr diesbezüglich eigentlich keine, weil die meisten Länder, in denen wir waren, muslimisch geprägte Länder waren mit etwas wenig Zugang zum Alkohol. Die weiterführenden Weinreisen mindestens eine pro Jahr in den letzten 30 Jahren sehr viel, weil ich der Meinung bin, wenn man bestimmte Weinbaugebiete selber gesehen hat, durch die Weinberge gewandert ist, man einfach ein vollkommen anderes Verständnis für die Weine und das Winemaking in der Region entwickelt.
Gab es eine bestimmte Flasche, eine Region oder eine Begegnung, bei der du gemerkt hast, jetzt hat mich Wein wirklich gepackt? Oder kam das so peu à peu?
Das kam peu à peu, wie ich nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mich binnen 6 Monaten durchs High-End-Supermarkt-Sortiment durchgesüffelt und bin dann in München vor 1987 auf die Akademie, die war vom Herrn Uwe Grübel, den es heutzutage noch gibt, allerdings in einem neuen Platz gestoßen und habe angefangen, alle damals vorhandenen 11 Grand Crus Beaujolais durchzuprobieren.
Du kennst dich, soweit ich mich erinnere, sehr gut in der Champagne aus. Du warst auch mal, glaube ich, Dozent dafür.
Ja.
Kam diese Faszination früh oder hat sich die erst später über Verkostungen, Reisen und Begegnungen entwickelt?
Die Faszination der Champagne kam durch 3 Reisen in die Champagne mit Freunden, die relativ kurz hintereinander waren, was uns ermöglicht hat, das sensationelle Essen in der Champagne zu genießen und in verhältnismäßig kurzer Zeit über 40 Champagner-Weingüter persönlich zu besuchen.
Kannst du dich eigentlich noch an unsere erste Begegnung erinnern? Kalt erwischt, oder?
Kalt erwischt. Ich kann mich sehr wohl an die Begegnung in Erding im Restaurant erinnern.
Das ist Jahre später gewesen. Ich gebe dir einen Tipp. Also wir haben uns damals über eine Zeitungsanzeige gefunden. Du wolltest Weine aus deinem privaten Bestand verkaufen, lange bevor wir beide also den Sommelierweg gegangen sind. Und als ich dann in deinen Keller kam, dachte ich, ich bin im Wein-Eldorado. Aus dieser Begegnung heraus hast du mich dann später zu einem Weinkreis eingeladen. Und für mich war das ein wichtiger Zugang in eine ganz besondere Weinwelt mit Verkostungen und Gesprächen und Erfahrungen, die ich da machen konnte, von denen ich bis heute profitiere. Deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle einmal bei dir bedanken und Danke sagen, weil du hast mir damals eine Tür eröffnet, durch die mein weiterer Weg mit Wein sicher anders verlaufen ist als ohne diese Begegnung. Und nichtsdestotrotz da mal Danke dafür.
Bitte gerne, wie ich 1988, 89 aus London zurück nach München gekommen bin, gingen mir öffentliche Weinverkostungen und Weinveranstaltungen ab, war in dem halben Jahr bei Sotheby's im damaligen London in der Old Brompton Road, gab es überall an jedem Wochenende Gratisverkostungen, sehr teure Verkostungen, aber massenhaft Verkostungen, etwas, was es damals in München, außer in universitären Verbindungen und schlagenden Verbindungen, überhaupt nicht gab. Deswegen war damals die erste Annonce in Vinum und in der Münchner Zeitung, Gleichgesinnte zu dem Thema Interesse zu finden.
Genau. Wir gehören ja beide zu dem ersten Sommelier-Ausbildungsjahrgang in Bayern. Du kamst damals schon mit einem enormen Vorwissen dazu. War die Ausbildung für dich eher Bestätigung oder hat sie trotzdem noch mal etwas verändert?
Nein, die Ausbildung hat sehr wohl was verändert, weil man immer was dazu lernt bei jeder Vorlesung, die man angehört hat oder bei jedem Weinbuch, den man zum Büffeln sich durchgearbeitet hat und natürlich dementsprechend auch das rein rassig Sommelier-Technische, an das man sich erinnert, wie bei der Abschlussprüfung, wo der Winnie lauter Flaschen mitgebracht hat, wo der Korken angeklebt war, was natürlich besonders toll zum eleganten Öffnen im Silberkörbchen auf dem Guéridon war.
Da habe ich auch geschwitzt. Ich habe im Kopf, dass du nach der Wende auch eine gastronomische Phase hattest. Unter anderem, glaube ich, in Querfurt, wenn ich nicht irre. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Rahmen, aber was war das für eine Station in deinem Weg zum Wein?
Burg Querfurt war der Versuch der Umsetzung eines der wichtigsten historischen Denkmäler von Sachsen-Anhalt zu modernisieren und in eine moderne Gastronomie überzuführen, um die einzige in Deutschland existierende, vollständig erhaltene romanische Burganlage am Leben zu erhalten. Das Projekt ist im dritten Jahr durch den Erdrutschverlust der SPD, deren Prestigeprojekt, das im Landkreis Querfurt war, sang- und klanglos eingestampft worden.
Also mich interessiert also weniger da genau der Restaurantname, sondern eher die Erfahrung. Wie sind die Menschen dort mit Wein umgegangen? Weil das war ja nach der Wendezeit. Kannst du es mal ein bisschen beschreiben?
Mit einem sehr großen Nationalstolz oder Regionalstolz auf die sachsen-anhaltinischen Weine. Es gab damals neben Lützendorf und Kloster Pforter nur eine Handvoll kleiner Privatbetriebe, die sich nach der Wende an den Weinbau, an den selbstständigen Weinbau gewagt haben, weil neben dem Staatsweingut Lützendorf, was nach der Wende privatisiert worden ist, jeglicher private Weinbau in Genossenschaften zusammengefasst war, also komplettes Neugebiet für die Winzerfamilien war.
Hast du dann zum Beispiel jetzt aus diesen Weinanbaugebieten, die also nicht dort in der Umgebung vorherrschend waren, andere Empfehlungen abgegeben, zum Beispiel jetzt Weine aus Italien, Frankreich, Österreich etc.? Und wenn ja, wie wurden denn diese Empfehlungen angenommen? Am Anfang mit Vorsicht, weil sie, wie du gesagt hast, ja mehr Stolz des eigenen Weinbaus aus der Gegend gefrönt haben, oder war da Neugier auch vorhanden auf andere Dinge?
Das, was wir geschafft haben zum Umsetzen, war neben einem Hotel das Haupthaus mit der Kellerbar umzusetzen und Veranstaltungen im Haupthaus zu machen. Bei sämtlichen Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, das, was im Haupthaus abgehalten worden ist, waren ausschließlich sachsen-anhaltinische Weine im Einsatz. Allen voran Rotkäppchen, was mittlerweile die führende deutsche Schaumweinmarke ist. In der Kellerbar sind selbstverständlich Weine aus der ganzen Welt eingesetzt worden. Das war das zweite Jahr. Die Weine habe ich aufgrund des begrenzten Absatzes und begrenzten Interesses am Anfang komplett aus dem eigenen Keller beschnitten und dementsprechend war die komplette Weinwelt in der Kellerbar auch glasweise vertreten. Dafür war von einer gewissen Klientel genügend Nachfrage und Interesse da, aber eben in der Kellerbar und nicht bei den Großveranstaltungen.
Wie bist du denn damals mit der Mentalität der Gäste zurechtgekommen? War das für dich Umstellung? Und wie hast du damals dir das Vertrauen aufgebaut?
Wie man in jede Region Deutschland kommt, haben selbstverständlich auch die Menschen in Sachsen-Anhalt ihre Eigenheiten, genauso wie sie sie bei uns im Allgäu haben oder in Norddeutschland oder sonst irgendwo, wie man hinkommt. Aber per se, wenn man mit seinen Gästen, Kunden, Hochzeitsfeiernden, frisch Vermählten, Geburtstagsjubilaren, ist es im Laufe von den 2,5 Jahren, wo wir das gemacht haben, ganz problemlos und natürlich gewachsen.
Wenn man von der Gastronomie in die Auktionswelt wechselt, verändert sich die Art des Vertrauens. Am Tisch entsteht ein Vertrauen durch ein direktes Gespräch. Bei einer Auktion entsteht es eher über Beschreibung, Zustand, Herkunft und Seriosität. Was konntest du aus der Gastronomie trotzdem in deine spätere Arbeit mitnehmen?
Der Unterschied des Kundenvertrauens zur Ware unterscheidet sich jetzt nur marginal zwischen Gastronomie und Auktionator, denn alle persönlichen Fragen, wie sieht's mit den Weinen aus, können Sie die empfehlen? Wie war die Lagerung? Oder Herr Sedlmayr, Sie kennen meinen Geschmack, meinen Sie, dass der oder die Position in der Auktion was für mich ist? Ist sehr, sehr ähnlich zur Empfehlung, am Tisch in der gehobenen Gastronomie.
Vor der Munich Wine Company warst du, soweit ich weiß, Leiter der früheren Weinabteilung beim Münchner Kunstauktionshaus Hampel. Wie kam es damals zu dem Wechsel von der Gastronomie in die Auktionswelt?
Herr Hampel Senior wollte den klassischen Schwerpunkt des Auktionshauses Hampel, 15. bis 18. Jahrhundert italienische Kunst, um weitere Spezialitäten erweitern. Und es wurde damals die Abteilung Moderne Kunst, Asiatiker und Wein gegründet und hat für die Weinabteilung einen zuständigen Menschen gesucht und mich gefunden.
Was hast du bei Hampel über Auktionen, Sammler und den Umgang von wertvollen Dingen gelernt dabei?
Alles über Auktionen am Anfang, da mir das Gebiet vollkommen fremd und neu war, vom Auktionieren über den Umgang mit Sammlern hin bis zur Lagerung, Organisation, Vertrieb, Findung der dementsprechenden Keller und der Weine, effektiv den kompletten Einstand, was man lernt, wenn man in ein neues Metier einsteigt.
Unterscheidet sich der Blick auf Wein in einem Kunstauktionshaus von dem in einem spezialisierten Weinauktionshaus? Wird Wein dort stärker als Sammelobjekt gesehen, vielleicht sogar als eine Art Kunstobjekt, oder bleibt er am Ende doch ein Genussmittel, das irgendwann getrunken werden will?
Wir haben festgestellt, dass es leider wenig bis keine Synergien zwischen Kunstsammlern und Weintrinkern gibt. Der durchschnittliche Kunstsammler gibt keine Hunderte von Euro für eine Flasche Wein aus. War uns beiden, hatten wir nicht erwartet, hat sich aber dementsprechend so herausgestellt. Das zweite Grundproblem war, dass Kunstauktionshäuser mit einer Provisionsmarge jenseits von 25% arbeiten, was für Weinauktionen in Zentraleuropa vollkommen ungewöhnlich ist. Aber nachdem beides in einem Katalog war, die dementsprechende Marge für Kunst und Wein identisch war.
2004 hast du mit Hans Friedrich die Munich Wine Company gegründet. Wann war der Punkt erreicht, an dem aus Weinleidenschaft ein eigenes Unternehmen wurde?
Die Selbstständigkeit war unser beider Idee, weil eine Abkopplung vom Kunstmarkt notwendig war, um daraus ein Geschäft zu machen. Weil ja ein selbstständiges Weinauktionshaus auf anderen geschäftsmäßigen Füßen stehen muss, wie zum Beispiel die Weinabteilung von Sotheby's und Christie's, deren primäre Aufgabe es ist, Leute ans Auktionshaus zu gewöhnen und zu binden, die dann dementsprechend später teure Kunst ersteigern und ihre Häuser mit deutlich teureren Gegenständen verschönern, die im Auktionsgewerbe angeboten werden. Das soll jetzt nicht heißen, es sind trotzdem die größten Weinauktionshäuser der Welt, aber die Grundidee dahinter ist eine grundsätzlich andere, wie die eines reinen Weinauktionshauses.
Die gehen quasi den anderen Weg.
Genau.
Was wolltest du im eigenen Betrieb anders machen als zuvor im Angestelltenverhältnis? Waren da Ideen da, wo du gesagt hast, wenn ich das mache, muss es so und so werden. Und wenn ja, wieso?
Eine der Grundvoraussetzungen war, wir haben prinzipiell eine Örtlichkeit gesucht, die A, unterkellert ist und B, Kundenparkplätze anbietet. Denn das Auktionshaus Ampel ist in der Maxvorstadt, einem notorisch nicht parkplatzfreundlichen Gebiet, was alle Kunden furchterregend gestört hat, dass man eine halbe Stunde nach einem Parkplatz suchen muss. Das waren einmal für die Örtlichkeiten die Grundvoraussetzungen. Und das andere war am Anfang zugeschnitten, wo die Anzahl der Kunden noch nicht so groß war. Ganz klar ein Auktionshaus, das Spezialitäten für Weinsammler, Weinfreaks, Weingenießer angeboten hat, ohne jetzt in die kommerzielle Breite zu gehen.
War damals schon absehbar, dass sich der Weinauktionsmarkt so stark internationalisieren und später digitalisieren würde? Stichwort China, Online-Auktionen und internationale Käufer.
Die Digitalisierung war von vornherein klar, weshalb auch bereits vor der ersten Auktion ein eigenprogrammiertes Auktionssystem notwendig war, um die Auktionen abhalten zu können. Auch damals war die Zeit der Kladde und der händischen Mitschrift bei Auktionen passé. Was 2004 nicht absehbar war, der Boom aus China, weil der Boom aus China ging 2008 los, hat sich dann ab 2009 massiv verstärkt und hielt im Prinzip bis 2022, 2023 an.
Ist ein Weinauktionator eher Händler, Gutachter, Vermittler, Psychologe oder von allem etwas? Oder fehlt noch ein wichtiger Baustein in der Auflistung?
Definitiv von allem etwas, was aus meiner Sicht, gegebenenfalls durch meine weintechnische Grundausbildung dazukommt, ist, dass ein Weinauktionator auch einen nicht unerheblichen Sommelieranteil erledigt. Denn wir haben ausgesprochen viele Kunden, die für gewisse Zwecke, Veranstaltungen, Essen etc., Weine bei uns ersteigern, wo dann die Speisekarte im E-Mail zu mir herkommt: Herr Siedlmeier, welche Weine soll ich denn für das Essen in der Auktion bebieten? Was meinen Sie, was gut dazu passt?
Also ich als Weinfachberater werde öfters gefragt. Ich habe vor Jahren eine Flasche geschenkt bekommen. Sie liegt seitdem im Keller. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht besonders für Wein. Kann man die noch trinken, weiter verschenken oder verkaufen? Wie gehst du an so eine Flasche heran? Für die Leute, die sich mit dem Wein jetzt nicht so beschäftigen.
Die gleiche Frage kriege ich fast täglich gestellt, telefonisch. Zu 90% sind das Flaschen, die leider nicht für Auktionen in Frage kommen, da normale Geschenke, wenn man sich nicht in Weinkreisen bewegt, keine extrem haltbaren Weine sind. Und die meisten dieser Flaschen sind schlicht und ergreifend überaltet, weil die Geschenke kommen in der Regel aus dem Lebensmitteleinzelhandel, sprich aus dem Supermarkt, sollten also irgendwo zwischen 1 und 5 Jahren spätestens konsumiert werden. Viele dieser telefonischen Anfragen betreffen Weine, die 20, 30 Jahre in den Privatkellern waren, also der Zenit oder die komplette Trinkbarkeit der Weine teilweise um Dekaden überschritten.
Normalerweise ist jetzt die nächste Frage eigentlich damit schon mehr oder weniger beantwortet, weil da ging es darum, was ist eigentlich zuerst wichtig? Erzeuger, Jahrgang, Füllniveau, Lagerung, Farbe, Kapsel, Etikett oder Provenienz? Aber wenn es aus dem Supermarkt kommt...
Ja, wenn der Erzeuger nicht stimmt, geht gar nichts. Da muss der Wein und der Jahrgang stimmen. Viele dieser angefragten Weine sind Weine aus deutschen Weingütern. Und bei den deutschen Weinen ist es so, dass wirklich Erzeuger, Lage, Rebsorte, Jahrgang, die Lagerung, alles stimmen muss, um einen gewissen Wert bei einem Wein zu haben, der 20 bis 40 oder Jahre älter ist.
Wie oft unterschätzen Menschen solche Flaschen? Und wie oft überschätzen sie sie?
Aus meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre wird der Wert solcher Kellerfunde zu 90% überschätzt und nur zu 10% unterschätzt.
Das könnte auch die nächste Frage beantworten. Ab wann würdest du sagen, das sollte jemand professionell anschauen? Nur bei den großen Namen oder auch schon eher?
Bei den meisten dieser Fälle, wo Leute anrufen, sie haben etwas im Keller, was sie vor Jahren oder Jahrzehnten geschenkt gekriegt haben, handelt es sich um Einzelflaschen, 3, 4, 5, 6 Flaschen, wo sich das in der Regel telefonisch klären lässt. Mhm. Es kommen immer wieder echte Kellerfunde zum Vorschein. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Anruf, wo sich dann rausgestellt hat nach der Nachfrage und nach der Übersendung eines Bildes, dass es tatsächlich eine 1969er Bärenauslese Schatzhofberger von Egon Müller war. Das ist aber definitiv die Ausnahme von der Regel. Mhm.
Kann ein großer Name durch schlechte Lagerung praktisch wertlos werden?
Ja.
Was ist entscheidender, der Name auf dem Etikett oder die Geschichte der konkreten Flasche?
Wenn der Wein gut gelagert ist und in einem trinkbaren Zeitfenster sich noch bewegt und das Füllniveau in Ordnung ist, ganz klar der große Name. Die Geschichte der Flasche ist dann bei außergewöhnlichen Flaschen von Interesse von einem berühmten Vorbesitzer oder es gibt Erbunterlagen dazu, die Flasche ist 200-300 Jahre alt oder sie hat noch ein K&K-Glassiegel drauf, gibt es da eine Geschichte dazu, dann ist die Geschichte wichtig, das sind aber die absoluten Ausnahmen.
Hier endet das Gespräch mit Stefan Siedlmeier im ersten Teil. Teil 2 folgt in einer Woche.